Wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, schaut doch mal auf Patreon vorbei. Ihr bekommt euren eigenen Bonus-Stream, ganz ohne Werbung vor dem Intro, dafür mit allem Extra-Material schön gesammelt an einem Ort. Neue Folgen und die Bonus-Folgen landen automatisch in eurer Podcast-App, zum Beispiel bei Spotify. Schaut einfach in die Folgenbeschreibung unter Unterstützt mich doch. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Ach ja, und mit der Jahresmitgliedschaft spart ihr 20% im Vergleich zu monatlichen Zahlungen.
Wenn es sich einmal wohnt, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit und der liberale Demokratie
vorhanden. Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 34, 28, die Kirche zu Gast bei Hitler. Anfang Januar 1934 steckte die Gleichschaltung der evangelischen Kirche in einer Sackgasse. Der sogenannte Maulkorb-Erlass hatte großen Unfrieden gestiftet. Statt die Lage zu beruhigen, hatten Reichsbischof Müller und seine helfenden Hände einen Sturm der Entrüstung entfacht. Heinrich Oberheit und August Jäger hatten zunächst versucht, die Gestapo zu involvieren. Aber der damalige Gestapo-Chef Rudolf Diels hatte sie einfach abgewimmelt. Erst ein vertrauliches Gespräch mit Diels Gönner, Hermann Göring, brachte die Reichskirchenregierung wieder ins Vorne. Der preußische Ministerpräsident verbündete sich mit Reibi Müller und versprach, beim Führer um Unterstützung zu werben. Die innerkirchliche Opposition war allerdings mindestens genauso gut vernetzt. Auch sie hatte Kontakte bis hinein in Regierungskreise. Als die Protestwelle gegen den Maulkorb-Erlass angerollt war, griff Martin Niemöller zum Telefon, um einen alten Bekannten anzurufen. Der arbeitete im Reichsinnenministerium und zwar, was ein Zufall, als Abteilungsleiter für Kirchenfragen. Niemöllers Freund überzeugte Reichsinnenminister Wilhelm Frick, dass der Protest wirklich nur gegen Reichsbischof Müller gerichtet sei. Der Regierung sei der Pfarrer Notbund treu ergeben. Dieses Vorgehen war äußerst geschickt, denn, falls ihr euch erinnert, war Frick zu dieser Zeit viel damit beschäftigt, seinen Einfluss innerhalb des Regimes auszubauen. In seiner Version des Dritten Reiches brauchte der Staat zwar immer noch eine starke Hand, aber Terror und Willkür eben nur in Ausnahmefällen. Wenn sein Reichsinnenministerium nur genügend Kompetenzen bekäme, würde schon Ruhe und Ordnung einkehren. Und weil Fricks Hauptgegner im internen Machtkampf Hermann Göring war, lässt sich nachvollziehen, warum der Innenminister nur zu gern bereit war, Partei für die innerkirchliche Opposition zu ergreifen. Sein Kontrahent Göring hielt es ja nun mit Reichsbischof Müller. Neben Reichsinnenminister Frick konnte der Pfarrer Notbund auch weitere Verbündete gewinnen. Praktischerweise war der Reichsfinanzminister Lutz Schwerin von Krosigk nämlich nicht nur ein aktiver evangelischer Christ, er gehörte auch einer Gemeinde an, deren Pfarrer mit Martin Niemöller befreundet war. Entsprechend kritisch sah Schwerin von Krosigk die Politik des Reichsbischofs. Für die Politik mag das Führerprinzip der richtige Weg sein, aber doch nicht für die gute, alte evangelische Kirche. Hinter den Kulissen begann der Finanzminister für die Sache der innerkirchlichen Opposition zu werben. Und zwar an höchster Stelle, nämlich beim Reichspräsidenten. Schwerin von Krosigk schrieb an Hindenburgs Staatssekretär Otto Meißner, die verfahrene Situation sei allein die Schuld des Reichsbischofs. Außerdem leitete der Finanzminister das Protestschreiben von Niemöller weiter. Nachdem Staatssekretär Meißner dem Reichspräsidenten über Krosigks Einschätzung vorgetragen hatte, beschloss Hindenburg, dem Reibi persönlich auf den Zahn zu fühlen. Am 11. Januar 1934 musste Müller im Reichspräsidentenpalais Rede und Antwort stehen. Der Reibi gab sich defensiv, Doch Erfolg hatte er mit dieser Taktik nicht. Schon am nächsten Tag, also während er bei Görings Geburtstagsfeier war, meldete sich Schwerin von Krosigk wieder bei Hindenburg. In klaren Worten berichtete der Finanzminister von den Repressalien, die zahlreiche Pfarrer mittlerweile erlitten hatten. Der Pfarrernotbund drohe damit, geschlossen aus der Reichskirche auszutreten, so Schwerin von Krosigk. Das wollte Hindenburg um jeden Preis vermeiden. Deshalb wandte er sich nun an das für Kirchenfragen zuständige Reichsinnenministerium und bat Wilhelm Frick, die drohende Spaltung der Kirche abzuwenden. Außerdem ließ er seine rechte Hand Meißner, die Reichskanzlei, kontaktieren. Dort sollte man über den Ernst der Lage informiert sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hindenburgs Lieblingskanzler den Kopf aber ganz woanders. Der Jahrestag der Machtergreifung stand vor der Tür. Eine angemessen bombastische Rede musste vorbereitet werden. Außerdem betrieb Hitler ja mittlerweile viel lieber Außenpolitik. Mit Polen verhandelte man immer noch über einen Nicht-Angriffspakt. Da galt es, ordentlich Schönwetter zu machen. Doch nun belästigte man ihn wieder einmal mit den internen Streitereien der evangelischen Kirche. Dabei war er nicht mal Protestant, sondern, zumindest auf dem Papier, Katholik. So nervig das alles war, erkannte Hitler doch, dass er handeln musste. Nicht nur, weil die Proteste die Autorität seines Regimes untergruben. Noch wichtiger war, dass sich Reichspräsident Hindenburg persönlich für eine Lösung des Konflikts einsetzte. Wenn er Lieblingskanzler bleiben wollte, musste Hitler jetzt eingreifen. Am 18. Januar 1934 bestellte der Reichskanzler seinen Innenminister zum Rapport. Fricks Bericht über den Kirchenkampf fiel erwartungsgemäß vernichtend aus. Die Schuld liege allein bei Müller, der inkompetent und schwach sei. Es half also alles nichts, so dachte Hitler. Er musste seine persönliche Autorität als Führer in die Waagschale werfen. Für den 25. Januar wurden die zerstrittenen Parteien zum Kanzlerempfang geladen. Hitler würde beiden Seiten den Kopf waschen und dann gäben diese störrischen Geistlichen endlich Ruhe. Als Reichsbischof Müller seine Einladung in die Reichskanzlei erhielt, war er heilfroh über die Unterstützung Görings. Sein eigenes Verhältnis zum Reichskanzler war nämlich mittlerweile derart abgekühlt, dass er nicht mal mehr zu Hitler vorgelassen wurde. Diese Aufgabe übernahm nun Göring, der jederzeit Zugang hatte. Wenige Tage vor dem geplanten Empfang schilderte Göring seinem Führer die Müllersche Version vom Kirchenkampf. Die Kräfte, die innerhalb der Kirche gegen den Reichsbischof hetzten, seien in Wirklichkeit ein Hort der Opposition gegen die gesamte nationalsozialistische Herrschaft. Kompromissloses Handeln sei unbedingt notwendig. Als Hitler Beweise verlangte, versprach Göring, diese so schnell wie möglich zu liefern. Dass sich Material finden lassen würde, daran zweifelte er nicht, denn wozu hatte man sonst eine eigene Geheimpolizei? Zurück in seinem Büro ersuchte Göring die Gestapo, in enger Zusammenarbeit mit den Gauleitern um sofortige Vorlage von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen über die innerkirchliche Opposition, namentlich Verbot des deutschen Grußes, Entfernung nationaler Symbole, Äußerungen wie Hitler kann Staat zwingen, aber nicht Kirche, Sabotage des Winterhilfswerks, Presseverlautbarungen und Flugblätter. Auch das Verfahren gab Göring genau vor. Einzeldarstellungen der regionalen Staatspolizeistellen werden hier zur Denkschrift zusammengestellt, die Reichskanzler gefordert hat. Berichte für künftige Politik des Führers bedeutungsvoll, spätestens in 5 Tagen. Am Tag vor dem Kanzlerempfang, nämlich am 24. Januar 1934, konnte Görings Büro ein umfangreiches Dossier an die Reichskanzlei weiterleiten. Der Titel des Dossiers ließ Unheilvolles erwarten. Zusammenstellung der preußischen geheimen Staatspolizei über politische Ausschreitungen evangelischer Geistlicher gegen Staat und nationalsozialistische Bewegung. Diesem Anschreiben waren 2 Mappen beigefügt. Die eine Mappe enthielt insgesamt 29 Berichte über angebliche politische Ausschreitungen einzelner Pfarrer. Die andere Mappe trug die Aufschrift Ausschnitte ausländischer Zeitungen und umfasste insgesamt 32 Auszüge oder Zusammenfassungen ausländischer Berichterstattung. Das Material, das die Gestapo in diesen Mappen zusammengetragen hatte, war dann aber doch wenig spektakulär. Zum rauchenden Colt, also als überzeugendes Beweismittel, taugte es nicht. Eine öffentlichkeitswirksame Aktion gegen die innerkirchliche Opposition ließ sich damit nicht rechtfertigen. Aber das war auch nicht Sinn und Zweck der Sammlung. Ihr Adressat war Hitler und nur Hitler. Göring hatte bei ihrer letzten Besprechung wohl bemerkt, dass sein Führer im Kirchenkampf noch unentschlossen war. Und was Hitler in den beiden Mappen zu lesen bekam, das dürfte bei ihm Eindruck gemacht haben. Ein Berliner Pfarrer sprach dem Dritten Reich zum Beispiel das Vertrauen ab und bezeichnete alles als Lüge. In einer kleinen Gemeinde bei Cottbus hatte ein Pfarrer behauptet, das Regiment des Reichskanzlers Adolf Hitler basiere allein auf Maschinengewehren und Gewalt. Und bei einer Besprechung mit Kölner Pfarrern hatte der dortige Superintendent Georg Klingenburg die Entfernung der Hoheitszeichen, also der Hakenkreuzflaggen, angeordnet. Solche Berichte würden Hitler überzeugen, für Reichsbischof Müller Partei zu ergreifen, da war sich Göring sicher. Das wirklich belastende Material erhoffte er sich aber von anderer Stelle. Unter dem Tarnnamen Forschungsamt hatte er vor kurzem eine neue Behörde geschaffen, deren einziger Zweck darin bestand, den Telefonverkehr in der Reichshauptstadt zu überwachen. Natürlich unterlag die Tätigkeit dieser Behörde strengster Geheimhaltung. Und nun begann sie auf Görings persönliche Anweisung damit, den Telefonanschluss von Martin Niemöller abzuhören. Die innerkirchliche Opposition ahnte von den Überwachungsmaßnahmen der Gestapo noch gar nichts, jedenfalls nichts Konkretes. Sie setzte große Hoffnungen auf den geplanten Kanzlerempfang. Mit dem Reichspräsidenten und Innenminister Frick auf ihrer Seite würde es ihnen schon gelingen, Hitler von ihrer Sache zu überzeugen. Reichsbischof Müller würde fallen und dann wäre wieder alles gut. Am 24. Januar, also an genau dem Tag, an dem Göring sein kompromittierendes Material an die Reichskanzlei schickte, da trafen sich führende Vertreter der evangelischen Kirche und des Notbundes zur Vorbesprechung. Diese Konferenz fand im Berliner Hospiz St. Michael statt. Anwesend waren nicht nur diejenigen, die zum Kanzlerempfang eingeladen worden waren, darunter Martin Niemöller, sondern auch weitere namhafte Persönlichkeiten der evangelischen Landeskirchen. Die Unterstützer von Müllers Kurs waren auffällig klar in der Minderheit. Selbst einige der deutschen Christen, die da anwesend waren, gehörten zu den Kritikern des Reichsbischofs. Und von den 14 Teilnehmern am Kanzlerempfang zählten nur 4 zu Müllers Verteidigern. Das war kein Zufall. Die Organisation des Empfangs hatte das Reichsinnenministerium übernommen und bei der Auswahl der Teilnehmer war Minister Frick intensiv von seinem Abteilungsleiter für Kirchenfragen beraten worden. Und der hielt es ja bekanntlich mit dem Pfarrer Notbund und war ein Freund Martin Niemöllers. Kommen wir nun aber zur Konferenz von St. Michael. Allen anwesenden Kirchenmännern war klar, dass demonstrative Geschlossenheit und Einmütigkeit die beste Taktik gegenüber Hitler darstellte. Das war aber leichter gesagt als getan, denn selbst die Gegner Müllers hatten wenig bis nichts gemeinsam, außer eben ihre Ablehnung des Reichsbischofs. Müller und sein Maulkorberlass mussten fallen, aber was danach kommen sollte, blieb umstritten. Entsprechend mühsam und schleppend verliefen die Gespräche in St. Michael. Bewegung kam erst in die Sache, als ein unangekündigter Neuzugang erschien. Dieser Neuzugang hieß Karl Barth. Karl Barth war ein reformierter Theologe, Professor in Bonn und schon damals ziemlich berühmt, in manchen Kreisen wohl auch berüchtigt. Barth war sehr kurzfristig von einer der reformierten Landeskirchen gebeten worden, nach Berlin zu fahren. Er hatte den Nachtzug nehmen müssen, weshalb er erst nach Beginn der Konferenz in St. Michael aufschlug. Karl Barths Eintreffen war deshalb so entscheidend, weil er bisher als einer der wenigen prominenten Kirchenmänner einen kühlen Kopf bewahrt hatte. In der Aufbruchstimmung des Sommers 1933 hatte er mit einer Veröffentlichung in Kirchenkreisen für Furore gesorgt. Unter dem programmatischen Titel »Theologische Existenz heute« Ausrufezeichen, erinnerte Barth daran, dass die protestantischen Kirchen für sich beanspruchten, ihre Lehren allein in der Heiligen Schrift zu finden, also in der Bibel. Das war ein direkterer Angriff auf das artgerechte Christentum der DC, als ihn zum Beispiel Martin Niemöller und der Pfarrer Notbund geführt haben. Und auch gegen die braune Kirchenpolitik der DC bezog Barth eine klare Position. Der beste Dienst am Menschen sei die Verkündigung des Wortes Gottes, nicht seine Auslieferung an die Politik. Was wir heute in erster Linie brauchen, so schrieb Karl Barth, ist doch ein geistliches Widerstandszentrum, das einem kirchenpolitischen Widerstand erst Sinn und Substanz geben würde. Es ging Barth also nicht einfach nur darum, sich gegen die Kirchenpolitik des Reichsbischofs zu wenden, sondern die gesamte Weltanschauung und damit auch die nationalsozialistische Weltanschauung kritisch zu hinterfragen. Theologische Existenz heute war innerhalb von Tagen vergriffen. Allein 12.000 Exemplare gingen in den ersten Wochen über die Ladentheke. Bis zum Verbot von Barths Schriften im Sommer 1934 würden noch einmal 25.000 dazukommen. Als Professor Barth in St. Michael eintraf, verhandelte man dort gerade über das gemeinsame Memorandum, das man Reichspräsident Hindenburg und Kanzler Hitler vorlegen wollte. Die Mehrheit hatte sich darauf verständigt, im ersten Abschnitt ausdrücklich Gott dafür zu danken, dass er Deutschland durch die nationale Erhebung und Adolf Hitler einen Neuanfang beschert habe. Gegen dieses weichgespülte Deutschchristentum erhob Karl Barth sofort Widerspruch. Die Anwesenden wehrten sich mit den üblichen Floskeln. Aber die Rettung vor dem Bolschewismus, aber die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, aber das Winterhilfswerk und so weiter. Doch Barth ließ sich nicht beirren. Er, ein Reformierter, zitierte nun Martin Luther. Ihr habt einen anderen Glauben, einen anderen Geist, einen anderen Gott. Eine Mitarbeiterin von Barth berichtete später über die Reaktion auf diese Herausforderung. Wüster Tumult entstand. Ein Professor der Deutschchristen erbleichte und war der Ohnmacht nahe. Wieder andere schrien, ob das ernst sei. Wieder andere wollten das Lokal verlassen. Wieder andere wollten Karl rausschmeißen. Wieder andere ihn zur Zurücknahme dieses Wortes veranlassen, unter Beschwörungen der christlichen Liebe. Als wieder etwas Ruhe herrschte, ergriff Karl neuerdings das Wort und sagte, natürlich sei ihm das ernst. Das sei die Situation zwischen ihm und den DC. Das sage er seit dreiviertel Jahren in seinen Schriften. Der bayerische Landesbischof Meiser stöhnte, das sei das Ende der evangelischen Kirche. Und ein anderer sagte wimmernd, nun ist alles aus. Nun können wir kein Memorandum machen und können morgen nicht zu Hitler gehen. So schlimm kam es dann aber doch nicht. Karl Barth hatte mit seinen klaren Worten für frischen Wind gesorgt. Die Vorstellung, mit leeren Händen zum Kanzlerempfang zu erscheinen, wirkte Wunder und machte alle Beteiligten kompromissbereit. Das fertige Memorandum verzichtete weitgehend auf salbungsvolle Worte, stattdessen konzentrierte es sich darauf, die Front zur Reichskirchenpolitik von Ludwig Müller abzustecken. Die Kirche sehe ihre Aufgabe in der Verkündigung des Evangeliums. Allerdings hätten zur Führung berufene Männer dabei kläglich versagt. Das war eine kaum verdeckte Anspielung auf den Reibi. Der Weg hin zu einer Staatskirche sei der falsche Weg. Die Schwierigkeiten werden auf diesem Weg nicht beseitigt, sondern notwendigerweise nur verschärft, hieß es in dem Memorandum. Der richtige Weg gehe dahin, der Kirche ein Kirchenregiment zu geben, dessen Glieder in persönlichem Vertrauen und im Willen zu echter Kirche verbunden sind. Mit anderen Worten, Müller musste weg. Das Memorandum schloss mit einem Appell an Hitler: Schenken Sie uns das Vertrauen und machen Sie die Bahn frei, diese letzte Möglichkeit in die Tat umzusetzen. Was konnte jetzt, da die notwendige Einigkeit unter den Kirchenmännern erreicht war, noch schiefgehen? Wie sich am nächsten Tag zeigen sollte, so ziemlich alles. Für Hitlers Verhältnisse begann der 25. Januar 1934 ungewöhnlich früh. Am Vormittag hatte er zunächst den polnischen Botschafter empfangen. Um 12 Uhr traf er sich dann mit Reichspräsident Hindenburg. Das bevorstehende Meeting mit den Kirchenführern sollte durchgesprochen werden. Hindenburg forderte seinen Lieblingskanzler durch die Blume auf, Müller endlich fallen zu lassen. Hitler entgegnete, Personenfragen seien nicht das Entscheidende. Entscheidend sei, das jämmerliche Bild der Zerrissenheit zu beseitigen, das die Kirche in letzter Zeit geboten habe. Außerdem entfalte der Pfarrernotbund eine mehr politische wie kirchliche Tätigkeit. Und wenn er sich nicht auflöse, müsse die Regierung aus Autoritätsgründen gegen ihn vorgehen. Trotzdem, so versicherte Hitler seinem präsidialen Förderer, werde er natürlich mit Nachdruck auf eine gütliche Verständigung hinarbeiten. Dass das gelogen war, zeigte sich beim Kanzlerempfang, der gegen 13 Uhr begann. Hitler begrüßte die Kirchenvertreter an der Stirnseite des Empfangssaals in der Reichskanzlei, neben ihm Göring, in der Hand eine rote Mappe, Frick und Reichsbischof Müller sowie zwei Ministerialbeamte. Die Vertreter der evangelischen Kirche bildeten einen Halbkreis vor dem Kanzler. Nachdem Innenminister Frick die Männer vorgestellt hatte, erteilte Hitler überraschend dem preußischen Ministerpräsidenten das erste Wort. Göring griff in seine Mappe und erklärte, als der für die Sicherheit im Staat verantwortliche Mann habe er Kenntnis zu geben von einem Telefongespräch, das der hier anwesende Pfarrer Niemöller heute Vormittag geführt habe. Während Göring die Notiz vorlas, die sein Forschungsamt angelegt hatte, erbleichte ein Kirchenvertreter nach dem anderen. Niemöller spricht mit Unbekannt und sagt ihm unter anderem, dass Hitler um 12 Uhr zu Hindenburg befohlen ist. Der Reichspräsident empfängt Hitler in seinem Ankleidezimmer, die letzte Ölung vor der Besprechung. Hindenburg empfängt ihn mit unserem Memorandum in der Hand. Auch über das Innenministerium ist der Weg gut gewesen. Zitat: Ich bin froh, dass wir alles so gut über Meißner eingefädelt haben. Wenn es schief geht, was ich nicht glaube, haben wir eben einen schlichten Absprung mit der Freikirche. Also hier ist die Spaltung gemeint. Von dieser Enthüllung völlig überrumpelt, wagte niemand der Anwesenden gegen das hinterlistig eingeführte Druckmittel zu protestieren. Im Augenblick des Schocks nahmen sie einfach hin, dass das Regime munter ihre Telefongespräche abhörte. Einer der Teilnehmer kommentierte die Situation in der Rückschau so: Diesmal hat der U-Boot-Führer, also Niemöller, nicht den Gegner, sondern den Freund und sich selbst torpediert. In der Tat hatte Niemöller in seiner flapsigen Art Dinge gesagt, die die Vorbereitung des Kanzlerempfangs als politische Verschwörung erscheinen ließen. Hitler hatte diese Deutungsmöglichkeit sofort erkannt, als Göring ihm kurz vor dem Empfang von seiner Abhöraktion berichtet hatte. Jetzt fragte er Martin Niemöller, ob das Gespräch wirklich so stattgefunden habe. Als sein Name fiel, trat Niemöller reflexartig einen Schritt vor, wie er es beim Militär gelernt hatte. Der Pfarrer aus Dahlem bejahte die Frage und rechtfertigte sich im gleichen Atemzug. Der Notbund kämpfe nicht allein aus Sorge um die Kirche, sondern aus Sorge um Volk und Staat. Hitler wischte diese Erklärung barsch beiseite. Die Sorge um das Dritte Reich überlassen Sie mir und sorgen Sie für die Kirche. Zornig fuhr er fort, derlei Hintertreppenpolitik mache es ihm leider unmöglich, Müller zu entlassen, selbst wenn er gewollt hätte. Ein Einzelfall sei das ja wohl nicht. Und auf ein Zeichen Hitlers zitierte Göring weitere Belege für die angeblich staatsgefährdende Arbeit des Pfarrernotbundes und dessen angebliche Zusammenarbeit mit dem Ausland. Die Kirchenvertreter waren nun endgültig in die Ecke gedrängt. Das schöne Memorandum, das sie vorbereitet hatten, war plötzlich das Papier nicht wert, auf dem es getippt worden war. Sie hatten sich zu sehr darauf verlassen, in Hitler einen wohlwollenden Zuhörer und Entscheider zu finden und dabei den alten Grundsatz vergessen: Kein Plan übersteht die erste Feindberührung. Die Erklärungsversuche, die man vorbrachte, fegte der Reichskanzler beiseite. Sie müssten es mit Müller noch einmal versuchen. Wenn es den Kirchenvertretern nicht gelänge, sich christlich und brüderlich zu vertragen, werde er entsprechend reagieren. Die strikte Trennung von Staat und Kirche sei dann wohl die beste Option. Was natürlich bedeuten würde, der Kirche alle staatlichen Finanzmittel zu sperren. Nach dieser Ankündigung war das Meeting beendet. Hitler verabschiedete sich von jedem der Anwesenden mit Handschlag und verließ den Empfangssaal. Zurück blieben die Vertreter der evangelischen Kirche. Ein wahres Häuflein Elend. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34-28 von Deutschland 33-45. Zwei Dinge waren mir für diese Folge besonders wichtig. Zum einen war es mir nochmal wichtig, den Kontrast aufzuziehen zwischen Martin Niemöller, der also immer wieder doch versucht, den Dialog mit den deutschen Christen zu führen und ja selber auch stark antisemitisch eingestellt war, und auf der anderen Seite so jemand wie Karl Barth, der ganz klar sagt, wir müssen uns theologisch auseinandersetzen mit den Anwürfen der deutschen Christen und das darf dann auch nicht Halt machen vor der nationalsozialistischen Ideologie. Und der zweite Punkt, der mir wichtig war, der betraf das Agieren von Hitler. Also man sieht hier, wie dieser Zugang zu Hitler extrem entscheidend war. Göring kann jederzeit vorpreschen. Müller ist erstmal außen vor, aber über Göring kommt er dann wieder an Hitler ran. Und Hitler wird durch Görings geschickt lanciertes Dossier dann zur Parteinahme nicht gezwungen, das wäre falsch. Aber er wird dahin gebracht. Die Entscheidung ist letztlich immer noch seine. Aber er hat natürlich ein Interesse daran, dann auf dieser Datengrundlage, die ihm da präsentiert wird, zu entscheiden. Das fand ich ganz spannend. Und man sieht hier auch wieder, dass er sehr geschickt darin ist, Hindenburg für sich einzunehmen. Also dieses Agieren. Hindenburg ist eigentlich ganz klar gegen Müller eingestellt, nach allem, was ihm Schwerin von Krosigk so berichtet hat. Und Hitler schafft es dann im Gespräch zu sagen, ja, das ist alles richtig, aber man muss ja vor allem zur Einheit kommen. Und das sagt er natürlich, weil er vorher von Göring dieses Abhörgespräch bekommen hat. Und mit dem Wissen weiß er, dass diese Bombe kann er platzen lassen und dann stehen die Kirchenvertreter als Verschwörer da und er kann seine Position durchsetzen. Und wie das weitergeht, das hören wir in der nächsten Woche. Vorher aber noch einmal ganz herzlichen Dank an meine Unterstützerinnen und Unterstützer. Ohne euch würde dieser Podcast so nicht weiterlaufen. Das ist ganz buchstäblich so zu sehen. Ich könnte es mir schlichtweg nicht leisten. Also vielen Dank in dieser Woche an die PayPal-Spender Leo und Manfred. Ich begrüße die neuen Patreons Sebastian und Matthias K. Und natürlich, wie in jeder Woche, Dank ganz besonders an das Produzententeam, an Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina, Haruka, Gerhard, Danny, Stephanie, Bernd, an den Ruhrpottologen André, an Sebastian und an Tobi. Wir alle hören uns hoffentlich gesund und munter in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, dann sei auch nie betrübt. Wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.